Hallo ihr Lieben, heute habe ich Heidi Treu zu Gast. Sie hat unter anderem die Brixen-Krimis rund um Lorenz Lovis geschrieben. Das ist der erste Teil Feuertaufe, der zweite Bewährungsprobe und der dritte Gefährliche Treue und ein vierter Teil kommt auch noch. Ja, hallo Heidi, wie geht's dir?
Ja gut, ich freue mich, dass es geklappt hat mit uns beiden.
Ja, es war ein bisschen schwierig gestern.
Ja, aber heute geht's.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir bestimmt ein super Gespräch.
Ich hoffe.
Ich glaube schon. Ja, dann erzähl doch mal, wie die Lorenz-Lovis-Reihe entstanden ist.
Das war, also eigentlich wollte ich ja Kinderbuchautorin werden. Und ich habe dann auch mehrere Anläufe so für mich gemacht, habe Bücher geschrieben für meine Kinder. Und irgendwie war das alles nie das Richtige. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Autorenkurs bei der Lea Korte gemacht. Das ist selber eine Autorin, schreibt vor allem historische Romane und bietet einen Online-Autorenkurs an. Und den habe ich mitgemacht und im Laufe dieses Kurses ist eben eine Geschichte entstanden, die ganz zufällig ein Krimi war. Das war von mir anfangs nicht so geplant, aber es war halt ein Krimi, der wollte halt raus aus mir. Und beim Krimi ist es geblieben. Also den Lorenz Lovis habe ich dann weitergeschrieben, habe ihn auch fertig bekommen, habe dann auch ziemlich gleich eine Agentin gefunden und die hat dann auch ziemlich schnell einen Verlag gefunden. Und da ist er jetzt.
Die Romanschule interessiert mich ja mal, oder der Romankurs mit Lea Korte. Ich kenne die, also ich bin da, glaube ich, in der Facebook-Gruppe oder so. Mhm. Wie lief denn dieser Kurs ab?
Das waren einfach monatliche Treffen. Treffen nicht in dem Sinn, wir haben monatlich Lektionen zugeschickt bekommen mit Schreibaufgaben und diese Schreibaufgaben wurden dann in der Kursgruppe diskutiert. Also da ist dann auch ganz viel über die Diskussion passiert. Also ich habe ganz viel von meinen, von den anderen Teilnehmerinnen auch gelernt. Und so ungefähr nach dem vierten, fünften Treffen ist dann auch wirklich in die Richtung gegangen, dass wir ein Projekt entwickeln sollten oder aus einer dieser Schreibaufgaben eben ein Projekt entwickeln sollten. Und eben zu dem Zeitpunkt hatte sich mein Mann eigentlich an dieser, an einer Szene festgebissen, die ich da geschrieben hatte. Das war die Aufgabe war, eine Art Liebesgeschichte zu schreiben in einem ungewöhnlichen Setting. Mhm. Und ich hatte da den Stall gewählt oder den Stadel gewählt und zufällig war es ein Privatdetektiv, der auch schon Lorenz Lovis hieß. Und diese Szene ist dann praktisch der Auslöser für die ganze Geschichte gewesen.
Ach, das ist ja witzig. Das habe ich letztens schon mal gehört bei jemandem, die hatte eine Szene geträumt und hat daraufhin zwei Bücher geschrieben, die in dieser Welt spielten. Das ist mir noch nicht passiert.
Vielleicht kommt es noch, ich weiß nicht.
Mal sehen.
Ja.
Wie bist du denn darauf gekommen, einen Privatdetektiv auch Besitzer eines Bauernhofs sein zu lassen? Das ist ja jetzt nicht so alltäglich.
Ja und nein. Also Südtirol ist ja eigentlich, also der Großteil ist Landwirtschaft bei uns, also neben Tourismus natürlich. Aber die Südtiroler Bevölkerung ist eigentlich aus dem Bauerndasein gewachsen. Das war früher ein Land, das fast ausschließlich von Landwirtschaft gelebt hat. Und die Bauern sind auch heute noch ein ziemlich starker Berufsstand hier in Südtirol, haben Macht, jetzt kann man es vielleicht nicht nennen, aber haben also bekommen Respekt von allen Seiten. Und aus dem Grund ist es gar nicht so abwegig, jetzt einen Privatdetektiven auch gleichzeitig einen Bauernjob machen zu lassen. Ich bin übrigens nachträglich drauf gekommen, auch der Grauner von Lenz Koppelstädter ist ja Bauer. Also der Detektiv Grauner, der ist allerdings auch Polizist. Aber das scheint in Südtirol einfach gut zu funktionieren.
Okay. Also ich habe ja nur die eine Kurzgeschichte gelesen oder den Kurzroman gelesen. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er besonders in seinem Bauerndasein aufgeht.
Nein.
Das hatte ja eher der Knecht, der ihn dann immer angeleitet hat und gesagt, wir müssen das jetzt machen.
Ja, genau. Also er ist mit 16 Jahren auf diesen Hof gekommen zu seinem Onkel. Seine Eltern sind bei einem Skiunglück gestorben, bei einem Winterunglück. Ja, und dann ist er zu seinem Onkel gekommen auf diesen Bauernhof und er hat sich eigentlich in seiner Jugend gedrückt, wo es nur gegangen ist von diesen Arbeiten auf dem Bauernhof. Der wurde auch ein bisschen gehänselt in der Schule weil er gestunken hat. Und das haben die Bauern, die Bürgerkinder natürlich nicht so gern so über sich ergehen lassen. Und er hat sich eigentlich ziemlich gewehrt gegen diesen, gegen diesen Beruf auch. Wurde dann Polizist und wäre auch bei der Polizei geblieben, wenn nicht eben sein Onkel ihm mit seinem Tod auch noch den Bauernhof vererbt hätte. Dann hat er in einer Kurzschlusshandlung seinem Boss den Job vor die Füße geschmissen. Und dann wurde er Bauer.
Okay, das könnte ich ja jetzt nicht einfach von so einem Job dann Bauer werden. Aber man sieht ja, er macht das auch nicht so ganz besonders gut.
Er macht es nicht gut und er hat zum Glück Helfer.
Ja, Gott sei Dank. Du hast ja vorhin gesagt, dass du für deine Kinder schon Geschichten geschrieben hast. Wolltest du denn schon immer schreiben und vor allem wolltest du immer veröffentlichen oder war das eher so, ich schreibe das einfach und lege das in die Schublade oder lese es den Kindern vor?
Ja, also ich wollte eigentlich als Kind schon Kinderbuchautorin werden. Das war so ein Berufswunsch, wie andere Feuerwehrmann werden wollten in der Zeit oder Krankenschwester. Säuglingsschwester war auch ganz hoch im Kurs in meiner Grundschulklasse. Und dann habe ich das natürlich irgendwie aus den Augen verloren. Dann wurden halt vernünftige Berufe gelernt. Ich bin Grundschullehrerin geworden und habe in der Grundschule aber auch immer so die Leseerziehung und die Schreibförderung so zu meinem Steckenpferd gemacht für die Kinder und habe auch für meine Schüler ganz viel geschrieben. Also immer wieder so Weihnachtsgeschichten zum Beispiel oder es sind halt Geschichten geschrieben worden für die Schüler. Und das hätte mir eigentlich gereicht, aber es war dann immer doch der Wunsch da, vielleicht irgendwann mal so ein Buch zu veröffentlichen. Das Problem war, dass es mir nie gut genug war. Also alles, was ich geschrieben habe, habe ich auch gleich selbst am schärfsten kritisiert, wo meine Eltern manchmal gesagt hätten, ja, das ist ja eine nette Geschichte, bleib da dran. Das habe ich dann immer in Grund und Boden kritisiert und habe das Ganze dann immer noch vor Abschluss irgendwie in die Mülltonne gehaut. Das sind ganz viele Geschichten, die in einer digitalen Mülltonne gelandet sind und dann auch Computercrash zum Opfer gefallen sind. Ja, das gehört aber dazu zur Entwicklung, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht mal so schlimm. Ich finde, auch über Geschichten, die man zerstört, kann man lernen und wächst man.
Hast du denn irgendeine Geschichte nochmal aufgegriffen davon oder hast du die komplett auch aus dem Gedächtnis gelöscht?
Es sind einige schon, die ich noch so rumliegen habe im Computer, aber es sind tatsächlich viele, die wirklich weg sind, die sind total gelöscht. Einige habe ich noch in handschriftlicher Form, das sind dann vor allem die, die meine Kinder bekommen haben. Aber ich denke, die werden es wahrscheinlich auch nie in Buchform schaffen. Das glaube ich, das sind ihre Geschenke und die bleiben bei ihnen.
Das finde ich auch schön. du hast ja als Teil einer Aktion von den Mordslustigen zwei Kurzkrimis geschrieben, Weihnachtspost und Gefährliches Krippenspiel, das ich ja auch gelesen habe. Wer sind denn die Mordslustigen und was machen die so?
Die Mordslustigen, das ist eine Autorengruppe. Das sind eigentlich ja, wild zusammengewürfelte Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, muss man so sagen. Es sind nämlich auch eine, die in Irland wohnt und eine, die in Gran Canaria wohnt, mit dabei. Und es sind Autorinnen aus dem Spannungsbereich. Also da geht es von Krimi, Cozy Crime, es ist so mein Extrem, in dem ich angesiedelt bin, bis Horror. Mittlerweile die Horrorautorin hat sich rausgezogen, aber da war alles wirklich die ganze Bandbreite vertreten. Und eigentlich haben wir uns zusammengefunden, um uns gegenseitig zu stärken. Also es ging einfach darum, ein bisschen ja, unsere Follower vielleicht gegenseitig auf die anderen Autorinnen aufmerksam zu machen und so jeder persönlich zu wachsen. Dann hatten wir ein paar so Online-Aktionen. Eben entstanden sind wir in der ganzen Corona-Misere, in der man auch Zeit hatte für diese ganze digitale Sache.
Ja.
Dann hatten wir eben Online-Lesungen und eine Online-Buchmesse und haben so ein paar Aktionen gemeinsam durchgeführt. Unter anderem auch diese Kurzgeschichten, die jetzt da entstanden sind. Das war letztes Jahr, das hatte die Reihe den Titel Blind Date mit dem Tod. Und diesmal war es Last Minute in den Tod.
Macht ihr das denn weiter mit den Kurzkrimis?
Das muss man jetzt schauen. Also zurzeit ist so ein bisschen eine jetzt Pause, kann man das nicht nennen, weil die Kurzkrimis laufen ja noch weiter. Aber es hat sich alles ein bisschen beruhigt. Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil das normale Leben jetzt wieder möglich ist und man einfach ganz viele andere Projekte zu tun hat. Und dann wären die Online-Geschichten wahrscheinlich weniger wichtig.
Ich fand das ja wirklich schön, so viele Online-Sachen im Bücherbereich. Ich habe super viel mitbekommen in der Zeit und auch ganz viele Sachen mitgemacht. Da fand ich Corona echt gut.
Ja, das stimmt schon. Also man hat auch viel gelernt. Also ich wäre ja zum Beispiel nie auf Social Media unterwegs gewesen. Ich bin ja mit meiner ersten Veröffentlichung, also mit dem ersten Lovis-Krimi, das ist ja genau zusammengefallen mit dem Lockdown in Italien. Also ich hatte die Veröffentlichung und eine Woche drauf war alles zu bei uns. Und dann war weder eine Lesung möglich noch sonst was. Ich hatte an dem Wochenende, wo alles zuging, hatte ich meine Premierenlesung geplant und am Tag drauf wäre ich in München gewesen bei einem, bei einer Veranstaltung der mörderischen Schwestern. Da wäre, ich weiß gar nicht mehr den Titel, irgendeine Art Krimi-Tagung oder Krimi-Tage war das. Also eine ganz tolle Veranstaltung, wo viele mörderische Schwestern gelesen hätten. Und das konnte beides nicht stattfinden. Also Deutschland war da noch offen, aber als Italienerin durfte ich nicht einreisen und das war dann alles schon Katastrophe. Und da hat meine Familie aber für mich schon die erste Online-Lesung organisiert.
Ach,
Wir
schön.
haben das online gemacht und über Facebook halt vor allem rausgelassen. Da waren noch viele Leute auf Facebook unterwegs und da hatte ich dann echt ziemlich ein paar Zuschauer, die das Ganze mit mir gefeiert haben. Und darunter eben auch viele Leute, die das sonst ja nie hätten machen können. Da waren meine teilweise eben die anderen Teilnehmerinnen aus dem Autorenkurs mit dabei. Bis nach Berlin waren sie dabei oder auch aus Südtirol Leute, die sonst nie zu der Lesung gekommen wären. Und dann hatte ich halt meine erste Online-Lesung an dem ersten Tag, an dem in Italien nichts mehr möglich war. Das war schon cool. Und danach ging es halt weiter mit diesen Versuchen. Hätte ich sonst nicht gemacht.
Ah, okay. Ja, ich muss sagen, bei uns gibt es relativ wenig Veranstaltungen so im Umkreis. Also ich müsste halt so eine Stunde oder anderthalb fahren und das ist mir einfach in der Woche zum Beispiel viel zu weit. Weil wenn du um 19 Uhr irgendwas anfängt, fährst du um 18 Uhr los, dann geht das 2 Stunden, dann bist du erst um 10 oder 11 zu Hause und das finde ich irgendwie ein
Ja.
bisschen schade. Deswegen liebe ich diese ganzen Online-Sachen so, ne?
Ja, die haben ganz sicher einen Vorteil, finde ich schon. Also man kann auch an Sachen eben teilnehmen, die so weit weg sind, dass man gar nie dabei gewesen wäre.
Ja, genau.
Oder? Ja.
Ja, sehe ich genauso. Ja, ich hatte ganz vergessen, dass du auch bei den mörderischen Schwestern bist. Da bin ich nämlich auch als
Ja,
Bloggerin.
schon. Echt?
Ja,
Ach so,
seit
siehst du.
März oder so, glaube ich. Ich glaube, seit März. Du hast ja in Gefährliches Krippenspiel die vielen Touristen auch zum Thema gemacht. Ich würde mal gerne wissen, ob das für dich ein wichtiges Thema ist.
Ich glaube, das ist für alle Südtiroler ein wichtiges Thema. Also auf der einen Seite, wenn sie ausbleiben, haben wir gemerkt, wie schwierig das dann in Südtirol wird. Eben jetzt gerade in diesen 2 Jahren, wo ganz wenig Tourismus gewesen ist. Und auf der anderen Seite ist es einfach schon auch eine Belastung. Wir sind ja hier in dem Land, wo andere Urlaub machen, leben wir tagtäglich und das Leben wird manchmal ein bisschen schwierig, weil wirklich Besucherströme, gerade in Brixen, Besucherströme daherkommen, die auch schon zu viel sind für die kleine Stadt. Also gerade, wir haben da diese zwei Festtage, die in Norditalien wichtig sind. Das ist einmal der 15. August. Das ist Ferragosto in Italien. Da hat ganz Italien frei. Und das gleiche ist nochmal am 8. Dezember. Das ist der Sant'Ambrogio, sagen die Italiener. Das ist Maria Empfängnis. Und da ist Brixen so voll, dass man durch die Stadt geschoben wird. Da kann man nicht mehr selbst gehen, da wird man wirklich geschoben. Da ist man wie in einer Prozession zwischen den Leuten gefangen. Und das ist dann, also wenn man dort nur Urlaub macht, vielleicht nochmal wurscht, weil es vielleicht auch ganz schön ist, da mitten in den Leuten zu sein und die ganzen Eindrücke so zu sammeln. Aber wenn man dann halt zum Bäcker muss oder zu seiner Arbeit muss und nirgends parken kann oder nirgends überhaupt fahren kann, dann wird es halt schwierig. Aber sonst mögen wir natürlich die Touristen gern. Und wir sind auch, glaube ich, alle gute Gastgeber in dem Sinn, dass wir ihnen gern weiterhelfen. Oder ich bin zum Beispiel auch ganz stolz, wenn ich den Leuten erzählen kann, was es da bei uns alles Schönes gibt. Also ich glaube, es ist so eine zweischneidige Sache.
Ja, ich glaube, zu viel ist sowieso immer schlecht. Also ich mag ja Menschenmassen überhaupt nicht gerne und mich würde das auch nerven, wenn ich dann da durch so eine Masse laufen müsste, um, keine Ahnung, wie du sagst, zum Bäcker zu gehen oder so. Ich glaube, ich würde mich an dem Tag einschließen.
Ja, das tun wir auch. Also ich gehe am 8. Dezember zum Beispiel nicht aus dem Haus. Das, das muss ich nicht haben.
Das kann ich total nachvollziehen.
Aber dafür ist 2 Tage drauf wieder leer, weißt du. Also es ist nicht so schlimm, dass es jetzt einen ganzen Monat lang total voll ist. Das ist dann dieses eine Wochenende oder dieser eine Tag und dann passt es ja eh wieder.
Ja gut, das kannst du ja noch gut einplanen, ne? Du hast gerade gesagt, du erzählst den Touristen gerne, was ihr Schönes habt. Und da ist mir direkt aufgefallen, dass du den Brixener Weihnachtsmarkt erwähnt hast. Und im Nachwort hast du, glaube ich, noch ein bisschen so ein paar Stichworte oder hast du ein bisschen darüber erzählt. Was ist denn daran so besonders?
Ich finde Weihnachtsmärkte überhaupt schön. Also ich mag die Atmosphäre dort. Und der Brixener Weihnachtsmarkt, muss man sagen, der hat sich in den letzten Jahren wirklich schön entwickelt. Und zwar war es anfangs, also die Atmosphäre war immer nett, muss man dazu sagen, aber anfangs war es so ein typischer Markt, wo man die gleichen Sachen kaufen konnte, wie wahrscheinlich in Köln oder in Berlin. Ich weiß nicht, also jede Menge Weihnachtsbaumschmuck, der in China hergestellt wurde. Und jetzt haben sie aber angefangen, Südtiroler Handwerker oder auch Handwerker aus den Partnerstädten irgendwie herzuholen. Und dann bekommt das Ganze eine ganz andere eine ganz andere Färbung vielleicht. Es gibt hochwertigere Sachen, die man dort kaufen kann. Es gibt Sachen, die auch so ein bisschen den Touch von Hand gemacht haben und die eigentlich wunderschön sind. Und da gehe ich dann auch gern wieder einkaufen und denke mir, ja, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel verschenken möchte, wenn ich da, ich weiß nicht, einen gestrickten Sarner, also eine Wolljacke zum Beispiel, verschenken kann oder Hausschuhe, die aus Schafwolle gefilzt sind oder solche Sachen. Und das haben sie jetzt eben umgestellt, das Konzept, und von daher ist es wirklich eine schöne Sache. Und ich finde es schon besonders. Die Atmosphäre auf dem Domplatz, das ist schon eine schöne, schöne Atmosphäre.
Jetzt möchte ich auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Ja, und es duftet auch so schön, also nach gebrannten Mandeln und nach Glühwein in der anderen Ecke. Ja, also ich glaube, schon was Schönes.
Ich war so lange nicht auf dem Weihnachtsmarkt, erstmal die Corona-Jahre nicht und letztes Jahr war ich, glaube ich, auch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin nur einmal kurz, als ich in der Stadt war, dran vorbeigegangen, aber irgendwie war mir das mit den Menschenmengen so suspekt. Deswegen freue ich mich dieses Jahr total drauf.
Ja, ich freue mich schon auch.
Ja, Weihnachten ist schon was Besonderes, finde ich. Vor allem die Vorweihnachtszeit mag ich besonders gerne. Weihnachten selber, da ist ja schon alles wieder vorbei. Aber vorher so diese, ich habe ja jetzt schon angefangen, Weihnachtsbücher zu lesen von Ende September. Einfach, weil das letztes Jahr so an mir vorbeigerauscht ist. Ich habe das gar nicht mitbekommen alles. Ich dachte, jetzt fange ich rechtzeitig an.
Siehst du, mir geht es ähnlich, wenn ich diese Kurzkrimis schreibe. Die schreibe ich ja meistens so im Mai, Juni. Und dann zieht sich so das Lektorat und die Vorbereitungszeit, die zieht sich dann so über den Sommer hin. Und irgendwie komme ich dann immer mehr in Weihnachtsstimmung, schon im September, wie du sagst.
Ja. Ist doch schön, oder? Es gibt doch nichts Besseres. Ich liebe das.
Ist schon schön.
Du hast vorhin ja gesagt, dass du Kinderbücher schreibst auch, ne? Jetzt habe ich gesehen, das war mir gar nicht so bewusst, dass du auch diesen Wohlfühlroman geschrieben hast. Aber wie ist denn die Mischung entstanden? Also Krimi habe ich jetzt verstanden, Kinderbücher auch, aufgrund, ne, dass du vorher das auch geschrieben hast. Aber warum jetzt plötzlich noch ein Wohlfühlkrimi? Wohlfühlbuch.
Das ist ein Wohlfühlroman, ja, genau, das ist... Das hat vielleicht auch ein bisschen in der Corona-Zeit so seinen Ursprung. Da hatte ich zwar auch ganz viel Krimis geschrieben, vor allem, weil ich ja ganz im Austausch bin mit der Drea Sammer und mit der Ariana Lambert. Das sind zwei Krimi- und Thriller-Autorinnen. Aber irgendwie hatte man so das Gefühl, es passiert so viel Schlimmes in der Welt draußen, die Stimmung unter den Menschen hat sich verändert. Es war dann irgendwann nicht mehr dieses Positive, wir schaffen das, sondern es war so ein Gegeneinander und ein Resignieren und Frustriertsein. Und dann hatte ich selber irgendwie nicht mehr unbedingt Lust, weiter da in Blut und Kadavern rumzuwühlen, sondern einfach mir selbst vielleicht auch mit einem Wohlfühlroman was Gutes zu tun beim Schreiben. Und habe es so als Zwischendurchlösung mal so eine Wohlfühlgeschichte geschrieben. Übrigens inzwischen die zweite, die wird dann im Juni rauskommen.
Ah, okay. Und worum geht es in der ersten, die schon veröffentlicht ist?
Das ist eine Road Story. Also da starten, eine junge Frau schenkt ihrem langjährigen Freund eine Alpenüberquerung mit dem Rad. Mit ihr zusammen, also es sind zwei Plätze für diese Reise. die sie ihm da schenkt. Und sie hat ein bisschen im Kopf, dass sie ihm am Ende von dieser Alpenüberquerung am Gardasee vor Sonnenuntergang einen Heiratsantrag machen möchte, auf den sie selbst schon viel zu lange wartet, muss man dazu sagen. Und das wäre ja alles schön und gut. Aber ihr Mann lädt dann andere Männer noch mit dazu ein, also ihren Bruder unter anderem, dann noch zwei Leute, die bei ihm in der Firma arbeiten, und dann brechen sie zu fünft auf und sie ist dann plötzlich das fünfte Rad am Wagen und das Ganze kriegt dann eine ordentliche Krise und es gibt eine Entscheidung.
Okay, na gut, auf die Liste. kannst du zu dem zweiten Wohlfühlroman schon was sagen oder möchtest du erstmal nicht drüber sprechen? Weil im Juni ist ja noch ein bisschen hin.
Im Juni ist noch weit weg. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es wieder in den Alpen spielen wird. Dass es eine junge Frau ist, die vor ihrem Leben in der großen Stadt in Köln nochmal flieht. Und dass sie da in ein Dorf kommt, in ein Almdorf, drei Männer, ein Almdorf umgewandelt in eine Art Feriendorf mit ein paar so Chalets und einem Haupthaus. Und da findet sie so einen Job, sagen wir so, und was anderes.
Okay. Naja, ich werde es beobachten.
Mal schauen.
Ich habe jetzt auch auf deiner Homepage gesehen, dass du Workshops für kreatives Schreiben gibst. Kannst du das darüber erzählen?
Ja, gern. Nein, das mache ich eigentlich schon länger, als ich Autorin bin. Also vor allem für Kinder und Jugendliche. Und zwar gibt es da so eine Aktion, die heißt Sommerakademie. Das ist das sind Sommerwochen für motivierte und begabte Kinder und Jugendliche. Das startet mit der vierten Grundschule und geht rauf bis in die dritte Oberschule. Also so zwischen 9 und 16 Jahre sind die Kinder in 3 Wochen, also nach Alter gemischt. Und da bin ich jetzt schon seit über 10 Jahren, dass ich einen Workshop betreue im kreativen Schreiben, zusammen mit meinem Mann, der Filmer ist. Und da machen wir dann meistens so eine Mischung zwischen Schreiben und Verfilmen der Texte, die Kinder da fabrizieren in diesen 5 Tagen. Genau, das ist Sommerakademie. Und dann gibt es auch seit 3 Jahren im Theaterpädagogischen Zentrum, wo ich arbeite, so eine Schreibwerkstatt, die ganz produktiv sind. Das sind Jugendliche ab 16 Jahren so ungefähr. Jetzt mittlerweile sind einige davon schon 18. Und das sind so meine Versuchsobjekte, mit denen ich ein paar Sachen ausprobieren darf immer. Und ich bin ganz gespannt, weil jetzt ist da nämlich eine Weiterbildungsorganisation in Südtirol darauf aufmerksam geworden. Und ich darf jetzt auch im Frühjahr eine Kursfolge betreuen im Bereich kreatives Schreiben. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich Leute anmelden und ob das mit Erwachsenen auch funktioniert, was ich da mit den Jugendlichen und mit den Kindern ausprobiert habe.
Ach, das finde ich ja toll. Das klingt echt gut. Ich habe ganz lange nach was gesucht mit kreativem Schreiben. Ich mache das ja jetzt als Online-Fortbildung, aber so ein persönlicher Kontakt wäre schon ganz gut zwischendurch. Naja.
Ist schön, glaube ich. Also ich glaube, dass man, online ist es eine Sache, aber ich glaube, man braucht da schon auch die Auseinandersetzung mit anderen. Auch das Sprechen über Texte zum Beispiel bringt einen, glaube ich, ganz fest weiter. Oder das auch, manchmal auch das über das Sprechen, was man beim Schreiben erlebt, weil man muss ja nicht immer den Text teilen selbst, aber es geht auch manchmal um das, was man erlebt beim Schreiben.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe jetzt bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht, da habe ich einen Text an ein paar Leute geschickt und ich war echt froh, dass da so ein bisschen konstruktive Kritik kam, weil manche Sachen sieht man halt selber nicht, finde ich. Mhm. Und dann konnte ich das halt nochmal verbessern. Ich hätte es sonst einfach so wegschicken müssen und wäre dann wahrscheinlich ein Jahr später, wenn ich es nochmal gelesen hätte, total unzufrieden gewesen.
Deswegen finde ich ein Lektorat auch so wichtig. Also ich lerne jedes Mal beim Lektorat. Das ist schon spannend. Also man gibt den Text ab und hat das Gefühl, so könnte er jetzt mehr oder weniger funktionieren. Und dann kommt das Lektorat und dann sind manchmal Sachen drinnen, auch Szenen zum Beispiel, die man so lieb gewonnen hat. Und die aber eigentlich in die Geschichte nicht reinpassen. Die halten was auf oder die gehen auch in eine falsche Richtung. Und das sieht zum Glück ein gutes Lektorat und schleift einem das wieder zurecht.
Ja, ich glaube auch bei so einem langen Text, also ich meine, 10 Seiten ist ja jetzt nichts, aber so ein ganzes Buch, irgendwann hat man doch mal, wie soll ich das sagen, verliert man doch einfach mal den Faden, oder nicht? Mhm.
Doch, auf jeden Fall. Man verliert, vielleicht verliert man nicht den Faden, aber man vergisst Fäden, die man ausgeworfen hat, zum Beispiel. Also, genau. dass ich Figuren eingeführt habe, die in der Szene so eine Wichtigkeit haben und am Ende dann nicht mehr auftauchen. Und wenn man das aber liest, dann fühlt man sich unzufrieden, weil man eigentlich sich mit der einen Figur auch schon irgendwie angefreundet hat oder so. Mhm. Also, das passiert mir gern zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja. Und jetzt hoffentlich nicht den Faden verlieren in dem Sinn, aber ja, dass man Szenen mit reinnimmt, die das Ganze dann aber also in eine andere Richtung führen könnten zum Beispiel und dann so im ganzen Guss gesehen nicht mehr wirklich reinpassen in die Geschichte. Das passiert mir auch gern, ja.
Ja, das meinte ich damit, dass man plötzlich irgendwelche Handlungen drin hat, die gar keinen Sinn machen vielleicht. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert.
Ja, eben. Deswegen Hut ab vor jeder Lektorin, die solche Sachen eben sieht. Ich stelle mir das ganz schwierig vor.
Ja, obwohl, also ich finde schon, wenn du, also die lesen das Buch ja nochmal vielleicht ein bisschen anders als ein Leser, aber mir ist auch als Leserin schon öfter mal aufgefallen, dass irgendwas gar keinen Sinn ergibt oder irgendeine Figur nicht mehr aufgetaucht ist oder so. Mhm. Das merkt man schon. Nur beim eigenen Text halt nicht, weil der ist in deinem Kopf. Der kam vom Kopf aufs Papier und ich glaube, dass du dann diese Herleitung oder diese, wo die plötzlich geblieben sind, hast du ja trotzdem noch im Kopf. Und ich glaube, ein Fremder sieht es eher. Ist so meine Erklärung dafür.
Oder du hast Szenen rausgeschmissen und dann plötzlich stimmt irgendwas nicht mehr zusammen.
Ja, genau.
Oder es ist, also ich denke, dadurch, dass das ein neuer Text ist für die Lektoren, ist es vielleicht schon leichter, solche Unstimmigkeiten aufzuspüren. Aber ich merke dann oft, auf was für Sachen die achten. Also zum Beispiel, dass die Uhrzeiten oder die Zeitenfolge ganz genau eingehalten wird. Das ist auch etwas, was ich gern verschlampe. Also dass da für mich Vormittag ist und in der nächsten Szene ist dann auf einmal dunkle Nacht, weil es gerade passt oder so.
Ja.
Und also, dass sie die ganzen Sachen dann jedes Mal mich da entlarven, wenn ich diese Schlampereien mache, das finde ich schon super. Also, da muss man schon gut lesen, glaube ich oft.
Da muss ich dich aus eigenem Interesse jetzt was fragen. Plottest du?
Ich plotte, ja, das mache ich schon. Aber der Plot ist dann nicht unbedingt die Bibel für mich. Also ich habe so den Plot im Kopf, habe ihn manchmal auch ziemlich detailliert, also dass ich auch weiß, das passiert hier, das passiert hier, also wirklich auch die Reihenfolge so aufgeschrieben. Aber beim Schreiben selbst passiert es mir dann, dass die Figuren tatsächlich mitlenken. Das heißt, durch die Art, wie sie handeln, wie sie sprechen, passieren oft ganz andere Dinge, die das Ganze dann auch manchmal wirklich in eine absolut andere Richtung treiben.
Okay.
Das kann passieren. Dann muss ich halt manchmal den Plot umstellen. Das mache ich dann allerdings oft nicht mehr schriftlich, sondern ich habe es im Kopf dann. Also dann, wenn ich jetzt das hier zulasse bei dem Protagonist, dann weiß ich, die Richtung wird sich dahin verändern.
So. Okay. Ja, ich habe nämlich jetzt bei so einem Kurs mitgemacht, Vorbereitungen hier auf diesen Schreibmonat im November und da hieß es, man muss jede Szene einzeln plotten und ich sagte, das kann ich doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie sich das entwickelt. Das fand ich schon, das fand ich zu, wie soll ich das sagen, zu organisiert. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber das passte für mich nicht so richtig.
Ich glaube, da muss einfach wirklich jeder finden, was für ihn passt. Ich weiß nicht, ob du die Drea Sommer kennst. Die schreibt eben Thriller. Und die schreibt tatsächlich drauf los, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich hat sie schon auch im Kopf so eine Richtung, wo es hingehen könnte. Aber ich darf da manchmal die Texte lesen, wenn sie so in einem Anfangsstadium sind, also die ersten 50 Seiten zum Beispiel. Und dann habe ich den Auftrag, ihr zu sagen, wo ich glaube, dass es sich hinentwickelt. Damit sie weiß, wo die Vorstellung der Leser hingeht.
Ah, okay.
Und dann schreibt sie in eine andere Richtung. Also das ist dann nicht geplottet. Also sie schreibt tatsächlich aus dem Bauch, aber ja, das ist ja spannend. Also ich denke, da muss jeder schauen, wie es für ihn passt, ob plotten oder nicht plotten. Und sie zum Beispiel plottet nicht, behauptet sie.
Also ich glaube, ich fühle mich damit auch viel zu eingeengt irgendwie. Das ist dann, wenn sich irgendwas anders entwickelt, dann wieder zurückgehen und das abändern. Ich habe es mir doch so gedacht gerade, dass es anders laufen soll.
Mhm. Aber das mache ich auch manchmal. Also wenn sich da jetzt anders entwickelt und ich weiß, da habe ich vorne jetzt etwas geschrieben, was da nicht mehr zusammenpasst, dann gehe ich auch kurz nochmal zurück und wässere die Sache aus. Das ist ja dann meistens nur ein Satz oder ja, ein paar Gedanken oder so.
Okay. Wir haben schon die letzte Frage jetzt. Und zwar ist ja jetzt vor 2 Tagen ein neues Buch von dir erschienen, Die Zeitreise mit dem Nepomuk zu Ötzi in die Kupferzeit. Erzähl mal was darüber.
Das ist mein Herzensprojekt, muss ich dazu sagen. Das ist ein Kinderbuch, ein Zeitreisebuch, wie es ja schon im Titel steht. Und das Ganze ist entstanden, weil mein Sohn, der hat dann irgendwann mal, als ich den ersten Krimi rausgebracht hatte und auch schon das erste Kinderbuch, da hat er zu mir gesagt, du, Heidi, du bist jetzt Autorin. Und jetzt ist Zeit, dass du das schreibst, was ich möchte. Ist jetzt inzwischen 26. Und als er das gesagt hat, war er, glaube ich, 24. Und da hat er sich gewünscht, dass ich ein Zeitreise-Kinderbuch schreibe, weil er das als Kind am liebsten gelesen hat. Also er hat die Hexe Lilli gelesen und den Drachen Kokosnuss, glaube ich, auch noch. Und das waren so die Bücher, die ihm am besten gefallen haben. Und er wollte aber, dass ich ein Buch schreibe mit Zeitreisen in die Südtiroler Geschichte, die ja manchmal auch ganz ähnlich ist wie die europäische Geschichte, aber manchmal ist sie halt eben auch anders. So. Mhm. Und dann hat er mir sogar ein paar so Punkte vorgegeben. Also er wollte unbedingt den Ötzi mit reinnehmen, er wollte unbedingt die Räter mit reinnehmen, die sonst nirgends vorkommen. Er hatte so ein paar Punkte auf der Liste, die muss ich jetzt so langsam abarbeiten. Und dann habe ich sogar so eine Art Idee aufgeschrieben, wie das funktionieren könnte. Und er hatte eine Kinderbuchillustratorin gefragt, das ist eine Freundin von ihm, da wollte er, dass wir 2 zusammenarbeiten und dieses Buch machen. Die ist aber dann schwanger geworden, hatte keine Zeit mehr. Und dann bin ich der Evi Gasser über den Weg gelaufen. Und die Evi Gasser ist eine, also in Südtirol auf jeden Fall bekannte Kinderbuchillustratorin. Die hat, ich glaube, in der Zwischenzeit ist sie beim 60. Kinderbuch, das sie illustriert hat, also auch für große Verlage inzwischen illustriert. Und die habe ich dann auf der Straße in Brixen angesprochen und gesagt, Evi Gasser, ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin, aber ich weiß, wer du bist. Ich hätte da ein Kinderbuch geschrieben, hast du Lust, dir das anzuschauen und das zu illustrieren? Und dann hat sie sofort Ja gesagt und hat es gelesen und dann sofort gesagt, das gefällt ihr. Und dann haben wir das erste Buch zusammen gemacht. Und während sie dran illustriert hat, haben wir die ganze Zeit überlegt, ob wir da einen Verlag suchen sollen oder nicht suchen sollen. Das ist ein bisschen schwierig, weil in Südtirol gibt es keinen Kinderbuchverlag in dem Sinn.
Okay.
Es gibt schon mehrere Buchverlage, aber die nehmen keine Kinderbücher. Und dann haben wir uns gedacht, das ist jetzt wirklich so ein Südtiroler Thema, da finden wir auch keinen deutschen Verlag oder keinen österreichischen Verlag und haben das Ganze also wirklich ziemlich spontan dann im Self-Publishing rausgebracht, allerdings mit ein paar Abstrichen, also wir haben zum Beispiel eine Auflage von 1000 Stück gleich fürs erste Buch in einer Druckerei drucken lassen und es ist jetzt nicht so ein typisches Self-Publishing-Buch, wo man zu einem Print-on-Demand-Anbieter hingeht und das Ganze losschickt, sondern es ist also wirklich so, dass ich jetzt einen Keller voller Bücher habe und diese Bücher halt über den Südtiroler Vertrieb und über einen deutschen Vertrieb auch in die Buchhandlungen bekomme. So, genau. Und dann sind wir hier, das ist mein einziger Versuch oder mein erster Versuch im Self-Publishing gewesen und hat inzwischen 4 Bände diese Reihe.
Ach, okay.
Und der 4. Band, der führt uns jetzt eben zum Ötzi. Jetzt bin ich ganz gespannt, wie der angenommen wird. Der Ötzi ist ja der berühmteste Südtiroler.
Auf welche Altersgruppe liest das Buch, die Bücher?
Ab 8 Jahren würde ich sagen, von 8 bis 12 Jahren. Also ich denke, das beste Lesealter ist so 9, 10 Jahre.
Okay.
Genau.
Aber die kann man dann, du hast ja gerade gesagt, über einen ganz normalen Buchhandel auch bekommen.
Genau.
Okay.
Die gibt es als Buch. die ersten drei Bände auch schon als E-Book. Beim vierten Band bin ich dran, dass es auch ein E-Book werden kann. Wobei ich ja ganz froh bin, dass die E-Books ganz schlecht angenommen werden. Also Kinder lesen zum Glück noch richtige Bücher.
Ja, ich wollte gerade sagen, Kinder müssen richtige Bücher lesen. Es geht gar nicht anders. Ja. Also ich lese ja zum größten Teil E-Books, aber auch nur, weil das so eine Masse ist, die ich hier immer bekomme. Und
ja, irgendwann hat man die Wohnung voll, gell?
Ja. Also. Ich habe ja sogar schon ein Lager in meinem Kleiderschrank und alles. Also ich habe hier alles voller Bücher. Wie eine Bücherei sieht es hier aus.
Ja, das kenne ich zu gut.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Na eben, und bei den Kindern ist es einfach wirklich noch so, dass die E-Books eigentlich gar nicht angenommen werden. Das sind, ich glaube, insgesamt habe ich 10, 12 E-Books verkauft von allen vier Bänden. Das ist gerade, ja, das passt so, glaube ich.
Wann kommt der neue Lorenz Lovis raus? War das jetzt im Frühjahr?
Mhm, genau, der kommt am 17. Mai. Ist das
an meinem Geburtstag? Datum.
Ja, schon? Echt?
Ja.
Das muss ich mir merken. Vielleicht merke ich es mir so. Na, eben am 17. Mai. Und danach ist im Servus Verlag Schluss mit dem Lorenz Lovis. Mhm. Aber er darf in den Empire Verlag wechseln. Also der Empire Verlag, wo ich ja auch einen Krimi veröffentlicht habe schon, der übernimmt den Lorenz Lovis mit dem fünften Band und der kommt dann schon im Herbst raus.
Oh, okay. Ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Stoff vor uns und ich habe ja die ganze Reihe sogar noch vor mir.
Ach so, siehst du, und ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt das richtige Geburtstagsgeschenk für dich wahrscheinlich. Ach so.
Dann danke ich dir für die interessanten Einblicke in alles, was du erzählt hast. Es war ein total schönes Gespräch mit dir.
Es war total fein bei dir und ich habe mich total gefreut, dass es überhaupt geklappt hat mit uns beiden hier.
Ja, das war schön. Ganz vielen Dank. Und dann schreiben wir bestimmt zwischendurch mal. Ich sehe dich ja immer bei Instagram und alles.
Ja, und ich höre deinen Podcast weiter an. Das ist total interessant. Das war so schön. Entschuldige, das muss ich jetzt noch erzählen. Hm? Da bin ich bei den Kinderliteraturtagen gewesen in Kirchberg und konnte schon, da hattest du zwei von den Autorinnen, die dort waren, hattest du schon interviewt und ich wusste von denen schon alles.
Wen denn noch? Martina Türschmann wahrscheinlich? Und wen noch?
Ja, und wen noch? Ich weiß es gar nicht. Die Martina Türschmann und ich weiß noch, wo sie gestanden ist. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ist egal, ich sag's dir danach nochmal.
Okay, alles klar.
Also auf jeden Fall, das war die reinste Spionage dann.
Ja. Ja, freue ich mich, dass du den Podcast hörst. Freue ich mich das wirklich.
Tue ich gern.
Ja, dann sehen wir uns und hören wir uns und was weiß ich.
Genau.
Bis demnächst.
Dankeschön. Tschüss, bis bald. Tschüss.
Ja, ihr Lieben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe die Lorenz-Lovis-Reihe noch gar nicht gelesen. Ein Kurzkrimi, aber Kurzkrimis fallen mir ein bisschen schwer zu bewerten, deswegen werde ich wohl demnächst mit der Reihe anfangen. Ihr könnt euch ja mal die Leseproben angucken und auch von dem Wohlfühlroman und wenn ihr Kinder habt, vielleicht auch von den Kinderbüchern. Ich verlinke euch alles Mögliche in den Shownotes und dann könnt ihr euch das da alles raussuchen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!